Hi, ich bin Elie Chevillet. Herzlich willkommen bei Queer Voices, der Podcast, der queere Stimmen lauter macht. Heute darf ich Neo empfangen. Neo ist Stand-up-Comedian, Storyteller und Content-Creator. Mit queer-feministischem Blick nimmt er gesellschaftliche Normen auseinander. Neo erzählt von Transmaskulinen auf Dating-Apps, präsentiert die perfekte lesbische Ausrüstung oder berichtet von den polnischen Tanten. 2023 schaffte es Neo als erste nicht-binäre Person ins Finale von Nightwash, einer der bekanntesten Stand-up-Comedy-Shows Deutschlands. Außerdem hat er mit Robin Phoenix und der Hof des Feuervogels einen queeren Comedy-Podcast geschaffen, in dem Humor auf Zauberschule trifft. Hinter Neos Kunst steckt momentan die Geschichte einer zweiten Pubertät. Chaotisch, befreiend, horny und richtig haarig. Aus all dem macht Neo Comedy und will damit zeigen, dass Queersein nicht nur politisch ist, sondern auch ziemlich lustig sein kann. Hi Neo.
Hallo.
Danke, dass du meine Einladung angenommen hast.
Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich finde auch, das, was du gerade als Einleitung verfasst und gesprochen hast, das klingt total schön. Ich habe das so noch nicht oft bekommen. Weil oft ist es ja, wenn man auf die Bühne steppt, ist es so, und hier ist Neo. Und aber ich glaube, gut, wenn man das machen würde jedes Mal auf der Bühne, dann hätte man viel größeren Druck, irgendwie aufzutreten. Deswegen, ich bin auch gerade noch so, okay, jetzt muss ich irgendwie wieder ein bisschen die Standards hier setzen, so ein bisschen auf den Boden kommen. Das hört sich so an wie so eine Lobrede.
Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist.
Danke.
Magst du dich zu Beginn vorstellen, deine Pronomen teilen und erzählen, wie du dich identifizierst?
Yes, mein Name ist Neo, meine Pronomen sind keine, they oder er. Ich identifiziere mich als nicht-binäre, transmaskuline Person. Bin queer und date Polyamor. Direkt mal am Anfang klar machen.
Ja klar, sehr wichtig.
Ja, das ist doch so, auch früher bei so Hollywood-Stars und so, war es immer so ganz wichtig zu wissen, dass die eigentlich Single sind, weil Leute dann noch Interesse haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Strategie hat sich geändert. Jetzt ist man nicht Single, sondern einfach Polyamor. Man sagt so, doch, es geht immer noch eine Person dazu. Longing for someone.
Du hast als Kind in Hagen in NRW gewohnt. Wie war es für dich, dort aufzuwachsen?
Oh, ja, interessante Frage. Als Kind in Hagen aufzuwachsen, also ist ja Ruhrpott und ehemaliges Industriegebiet, auch schon auch eine ArbeiterInnen-Gegend. Auch da, wo ich aufgewachsen bin, also meine Eltern sind ja aus Polen migriert und ich hatte aber schon eine sehr schöne Kindheit, würde ich sagen, weil mein Opa hat da direkt ein Haus gekauft und mitgebaut. Das heißt, ich bin in einer Familie groß geworden, mit meiner Familie groß geworden. Ne? Oben war Tante, Onkel, Cousins, Cousinen. Und nebenan sozusagen Oma, Opa und in der Mitte waren wir, meine Family. Und ich habe eine kleine Schwester, die kam später dann dazu. Wir sind ein bisschen wie so zwei Einzelkinder, weil wir sind 10 Jahre auseinander. Das heißt, da bin ich aufgewachsen in einem Haus, was richtig schön war mit Garten. Und in einer Gegend, wo es viel Natur gab, finde ich, für Hagen-Verhältnisse. Weil wenn man Hagen so kennt, ist es eigentlich eine graue Innenstadt. Und es ist nicht so viel los. Aber meine Kindheit war eigentlich sehr schön, weil immer sehr viel draußen war. Ich glaube, es war gerade noch so zur Schwelle von, gerade als ich Kind war und dann vielleicht ab der 4., 5. Klasse kamen so die ersten Handys raus wirklich oder so Gameboy, also etwas, was so diesen digitalen Raum eröffnet hat. Daher bin ich eigentlich noch froh, mit sehr viel so analogen Hobbys aufgewachsen zu sein. Natürlich auch sehr viel vom Fernseher gesessen. Aber ja, ich war sehr viel draußen und ich war sehr viel auf dem Bolzplatz. Ich habe sehr viel Fußball gespielt. wurde deswegen aber auch oft in der Grundschule und in der weiterführenden Schule auch gemobbt, ich würde sagen, so wegen maskulinerem Auftreten, androgynerem Auftreten. Also es war nicht immer alles ganz schön in der Kindheit. Es gab natürlich auch diese Mobbing-Erfahrungen mitunter, die jetzt im Nachhinein nochmal viel mehr Sinn machen. Aber ja, ich habe da meine Kindheit auf jeden Fall sehr viel Freunde gehabt, die zu mir gehalten haben. Und das ist doch noch sehr positiv in Erinnerung geblieben.
Mhm. Konntest du da mal über Mobbing mit Menschen reden?
Nee, ich glaube nicht. Also wenn, vielleicht, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig erinnern, was ich dann gemacht habe, weil ich glaube, ich habe dann als Kind diese Erfahrung so sehr akzeptiert, in dem Sinne, dass ich ja auch einen katholischen Background habe und man sehr viel mit Schuld aufwächst, Schuld und Sühne, und man dann einfach sehr viel annimmt, so im Sinne von, ja, das ist eh meine Schuld. Und auch so dieses Schuldbewusstsein reingetragen habe, ja, ich bin ja schuld, dass ich viele Haare habe auf dem Körper und vielleicht nichts dagegen mache. Ich sehe halt aus, so wie ich bin, und ich weiß gar nicht, ob ich da so krass mit jemandem drüber geredet habe. Glaube nicht.
Und du hast gesagt, dass du noch sehr viele analoge Hobby hattest.
Ja.
Wann hast du dein erstes Handy bekommen?
Ich glaube so wirklich 5., 6. Klasse in die Richtung. Das war so, mein allererstes war so ein Sony Ericsson. Richtig hottes Teil auf jeden Fall. Hab natürlich auch aus Versehen so ein Yamba-Klingelton-Abo abgeschlossen, was meine Eltern auch auf jeden Fall in die Glut getrieben hat. Die perfekte Welle von Juli habe ich gekauft. Und was aber viel mehr Wert hatte, war für mich mein Gameboy, also mein Gameboy Advance. Da habe ich so, das habe ich geliebt, mit dem zu zocken. Ja.
Neo, was bedeutet es für dich, queer zu sein?
Queer zu sein heißt erstmal, dass ich selbst sein darf, auch mich mit Menschen umgebe, die queer sind. Und abgesehen davon hat für mich queer auch eine viel politisch aufgeladenere Bedeutung. Ich meine, allein, dass vor ein paar Jahren Alice Weidel gesagt hat, sie ist nicht queer, sondern sie lebt irgendwie nur mit einer Frau zusammen, hat für mich nochmal den Punkt ganz klar deutlich aufgezeigt, dass Queersein politisch ist. Und anders zu denken, also queer kommt ja auch von anders. Man kann sagen, man guckt in den Spiegel, das Spiegelbild ist eigentlich quasi schon queer. Anders zu denken, anders zu handeln, aktivistisch zu sein, solidarisch zu sein mit Menschen, ist jetzt wie so ein bisschen Umbrella-Term geworden, aber ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen zu einem Umbrella-Term geworden in den letzten Jahren. Aber alles, was damit so einhergeht, ist für mich immer sehr positiv konnotiert.
Wann hast du entdeckt, dass du queer bist?
Ja, das war damals, glaube ich, in Gymnasiumzeit, so ich würde sagen 8. oder 9. Klasse, ich weiß nicht ganz genau. Aber es kam eine Show raus auf MTV und die hieß Dating with Tila Tequila, ich weiß nicht so genau. Und da kam der Trailer raus bei MTV und dann war Tila Tequila da und sie war so, I'm Tila Tequila and I am bisexual. Und ich war so, mein Gott, was heißt das? Und dann hat die halt einfach Frauen und Männer gedatet in dieser Show. Also auch einfach wirklich eine grandiose Show zum Gucken. Trash-TV heute kann überhaupt nicht damit mithalten, glaube ich. Weil es war damals schon so revolutionär. Und da habe ich so langsam gecheckt, weil ich das geguckt habe und dann gemerkt habe, wie ich immer mehr wollte, dass sie eigentlich die Frauen datet statt die Männer. Also ich meine, obviously auch Männer einfach. Aber so, und ich war so, hä? Und dann hatte ich aber auch noch eine Person, mit der ich das geguckt habe in der Schule. Und ich glaube, dann habe ich so selber so ein paar Crushes entwickelt in der Schulzeit, wo ich gemerkt habe, ah, okay, ich bin irgendwie anders. So damals halt dann eben so dieses Ding von, ich bin lesbisch. Das habe ich dann gecheckt. Und dann habe ich Tila Tequilas Geburtsdatum gegoogelt. Und die hat einfach am 24.10. Geburtstag, so wie ich. Und ich war so, oh mein Gott, it's just fate. I'm Tila Tequila and I'm bisexual. Es ist wirklich true. Es ist wirklich true. Also tatsächlich durch Medien auch irgendwie, die rangetragen worden sind. Weil man muss vielleicht dazu sagen, dass ich auf einer katholischen Privatschule war und auch lebenlang, also katholischer Kindergarten, katholische Grundschule, katholisches Privatgymnasium. Und da ist natürlich, auch in Hagen ist es einfach sehr heteronormativ noch gelebt. Ne? Und ja, zu der Zeit gab es noch nicht so viel Repräsentation.
Ist deine Familie denn super religiös?
Nee, super religiös würde ich nicht sagen, aber mehr so ein Ding von, wir sind katholisch und wir waren schon immer katholisch. Und man geht einfach in die Kirche, weil man es macht. Und das war aber früher noch strenger bei mir. Ich glaube, meine Schwester hat das dann schon leichter. Aber ja, es war immer so ein, nee, man macht das halt. Also so ein nicht hinterfragtes, das ist halt so.
Mhm.
Und da habe ich dann aber auch einfach mal 11 Jahre Sternsinger da sein gefrönt und Messdienerin war ich auch, also habe alles durchgespielt an der katholischen Kirche bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann so viel Witze gemacht habe mit einer Person, während die Messe war, dass wir so laut waren, dass ich glaube, ich auch einfach nicht mehr dienen durfte. Also die wollten mich dann auch nicht mehr nehmen, weil wir zu laut waren in der Kirche.
Ich wollte gerade fragen, ob du Comedy in der Kirche gemacht hast.
Nein, tatsächlich noch nicht. Aber lustigerweise werde ich dieses Jahr noch Gazelle supporten. Das ist auch eine Comedian. Und Gazelle spielt in der Kirche in Köln.
Ah.
Und das finde ich sehr lustig, dass 2 Transpersonen dann in der Kirche auftreten werden. Da freue ich mich sehr drauf.
Ach, voll cool. Wann macht ihr das?
Im Oktober.
Mhm. Neo, bist du mit queeren Role Models aufgewachsen?
Ich würde sagen, mit versteckten queeren Role Models, was ich damals noch nicht so verstanden habe. Zum Beispiel in der Grundschule gab es schon das Musikvideo von Tattoo. So, all the things she says. Und da hatte ich meinen allerersten Freund in der Grundschule, Mark Kevin. Und mit Mark Kevin habe ich dieses Musikvideo geguckt und Mark Kevin hat mir meine Augen zugehalten, damit ich das nicht sehe, weil das halt so anzüglich ist, natürlich das Video. Und ich habe aber diese Hände immer wieder weggepusht, weil ich so fasziniert war davon. Ich mochte auch diese ganze Ästhetik von diese Schulmädchen, die im Regen sind und diese weißen Hemden anhatten und es ist eh schon verboten und dann geht es natürlich auch noch um eine Message, die ich damals noch gar nicht verstanden habe als Kind und jetzt so im Nachhinein wirklich, die sind ja iconic und das wird ja auch immer wieder, ne, als Referenz hochgeholt, ich jetzt so verstehe, also ich bin so mit so versteckten, glaube ich, queeren Role Models aufgewachsen. Ich habe auch das Gefühl, Kim Possible oder so Serien, so, wo so Dyke Energy vorhanden ist oder halt hier, wie heißt die, ich glaube Spinelli, glaube ich. So, Spinelli von Große Pause, die hatte auch so eine krasse Dyke-Energy. Und ich habe mich immer zu diesen Charakteren irgendwie connected gefühlt. Und ja, jetzt im Nachhinein hat einfach super vieles Sinn gemacht, popkulturell gesehen. Ja. Und vielleicht noch, naja, Queer Icon nicht wirklich, aber ich glaube, eine damalige Theaterleiterin-Person, wo ich die ersten Erfahrungen so auf der Bühne gesammelt habe, die hat so sehr Dinge in mir angestoßen, wo ich gemerkt habe, ah krass, ich kann performen und mich darin irgendwie ausprobieren. Und ich glaube, das hatte schon auch einen Teil von Queerness irgendwie erweckt.
Mhm.
Ja.
Was würdest du gerne deinem jüngeren Ich sagen?
Boah, irgendwie, ich glaube, im Nachhinein würde man immer gerne sagen wollen, Hauptsache du feierst dich, Hauptsache du liebst dich, du bist gut so wie du bist. Aber ich glaube, in dem Moment als Kind hätte ich das noch nicht gecheckt. Oder man, also, ne? Man sagt ja irgendwie Kindern auch zum Beispiel, ne? Ich denke dann so an die Mobbing-Erfahrung, denkst du, was könnte ich denn sagen, um es mir dann besser gehen zu lassen? Und dann denke ich mir so, es wird aber auch irgendwie nicht ankommen. Von daher würde ich sagen, oh ja, ich weiß, was ich sagen würde. Ich würde sagen, gib Julian auf gar keinen Fall den Game Boy Advance mit der Pokémon Gold Edition, weil der einfach den Spielstand löschen wird. Und ich war so sauer, als er das gemacht hat. Und ich wurde danach noch angeschissen, dass ich da mich so aufgeregt habe drüber. Da würde ich sagen, nee, gib Julian nicht den Game Boy Advance. Der darf nicht spielen. Deswegen alles andere, ich finde das dann so zu philosophisch irgendwie in dem Moment oder so zu prätentiös irgendwie so, du bist gut so wie du bist, bla bla bla. Weil ich glaube auch so diese eigenen Kämpfe zu kämpfen und zu spüren, so ich bin ja noch, ich habe jetzt nichts Krasses davon getragen, würde ich sagen, ja.
Neo, wie wichtig ist dir Queerness in deinem Umfeld?
Sehr wichtig, überlebenswichtig. Also ich glaube, hätte ich gar keinen Kontakt zu queeren Menschen, boah, dann gehe ich richtig ein. Also das fände ich richtig hart. Und auf der anderen Seite fände ich es aber auch wichtig, nicht nur queere Menschen um mich herum zu haben, sondern eben, ich habe auch noch sehr langjährige Freundschaften mit Leuten aus Hagen, die ganz andere Leben führen als ich, und von denen lerne ich auch. Von denen lerne ich auf jeden Fall auch, dass ich keine Kinder haben möchte. Nichts gegen Kinder, ich finde, das ist eine unterschätzte Klasse und die sollten auf jeden Fall gehört werden, aber das sehe ich einfach nicht bei mir, und da bin ich so sehr dankbar, dass das andere Menschen machen und ich da so irgendwie meinen Teil beitragen kann. Genau, aber Queerness so in meinem Umfeld ist mir sehr wichtig, weil ich mich da einfach wie ich selbst fühlen darf.
Mhm. Und du sagst, dass es mega wichtig ist, Kontakt zu nicht queeren Menschen zu haben.
Mhm.
Warum?
Genau, ich glaube, ich sehe das auch ein bisschen so in Comedy-Szene manchmal, dass ich mich sehr wohl fühle, wenn ich vor meiner eigenen Bubble spiele und vor queeren Menschen. Und deswegen, weil es natürlich hauptsächlich heteronormativ geprägt ist auf der Bühne und dafür sehr viele Räume gibt, haben wir ja quasi den Smash-Comedy-Verein gegründet, der queer-feministische Perspektiven auf der Bühne fördern soll, marginalisierte Stimmen auch auf der Bühne fördern soll, queere Stimmen fördern soll. Schwessi hat das gegründet in Hamburg und jetzt ist da ein Verein draus geworden. Und da merke ich aber auch, das sind natürlich die Shows, wo genau diese Bubble kommt, wo genau meine Zielgruppe auch irgendwo sitzt. Und ich bin total dankbar für diese Auftritte, weil die einfach so, mir so viel Kraft geben, irgendwie weiterzumachen mit Comedy. Denn was mir trotzdem auch wichtig ist, ist, diese anderen Räume einzunehmen, also diese Mainstream, heteronormativen Bühnen, diese Räume zu besetzen, weil ich das Gefühl habe, Humor geht durch die Mitte und erreicht halt auch Menschen, die wenig mit einer Perspektive anfangen können. Und ich glaube, da den Kontakt nicht zu verlieren, finde ich ganz wichtig, weil ich auch manchmal sehe, dass wir irgendwie in unserer Bubble so super weit vorne sein wollen oder auch sind und progressiv denken. Aber ich dann das Gefühl habe, wir müssen auch irgendwie schauen manchmal, oder wir müssen nicht, ich habe das Gefühl, ich muss schauen, wie ich das kommuniziert bekomme, in die anderen Gruppen zu tragen, die es da draußen noch so gibt. Weil wir leben einfach alle in einer Gemeinschaft und ich bin immer eher für connecten, als sich von wem zu distanzieren oder abzustoßen. Und deswegen gehe ich einmal in diese Mainstream-Räume, um die zu besetzen und auch dort mein Set zu spielen. Und Leute sind auch dankbar, weil die ganz oft eben nicht viel wissen über das Queersein, über das Transsein generell. Und manchmal auch sagen, ich hatte auch tatsächlich schon Abende, wo ich aufgetreten bin bei Wettbewerben. Und dann kamen Leute in der Pause zu mir und meinten so, ey, gut, dass du da bist, wir wären sonst gegangen. Weil davor halt nur so Pimmelwitze waren. Und das ist natürlich so ein geiles, wertvolles Feedback dann zu bekommen, weil man merkt, ja, actually, manche Sachen sind jetzt auch outdated von euch, so, ne? Oder ihr könnt auch mal von uns lernen, wenn wir uns die Bühne teilen. Genau, aber das sehe ich auf der Bühne als auch im privaten Umfeld genauso. Ich brauche einfach viele Perspektiven. Ich lerne von vielen verschiedenen Menschen und ja, versuche nicht nur in meinem Mikrokosmos mich zu bewegen.
Mhm. Ja. Hat das Wort Community eine Bedeutung in deinem Leben?
Ja, sehr stark. Also ich glaube, als ich meine Community gefunden habe, habe ich auch mich selbst gefunden. Weil du hast es ja vorhin angesprochen, wie war es in Hagen oder ne? Also da gab es nicht so wirklich, ich sag mal, sichtbare queere Orte zum Beispiel. Zumindest nicht für mich damals. Und als ich vor irgendwie, ja, das war auch so mit Comedy-Beginn vor vier Jahren ungefähr, aus einer langjährigen Beziehung rauskam, kam ich auch so ein bisschen aus meinem Mikrokosmos des Lesbischseins raus und bin dann zu einer Veranstaltung von Magic Dyke gegangen. Das ist eine queere Lapdance-Gruppe aus Berlin. Kennst du die eigentlich?
Ja.
Ja?
Ja.
Ah, cool. Warst du schon mal bei einer Veranstaltung?
Nee.
Oh mein
nee.
Gott, große Empfehlung auf jeden Fall. Weil das war eine Veranstaltung, wo ich einfach allein hingegangen bin, weil ich Bock drauf hatte. Und eigentlich wollte eine befreundete Person mitkommen, hat aber abgesagt. Und ich so, mein Gott, okay, ich gehe jetzt einfach, ich traue mich. Und dann habe ich so gedacht, mein Gott, das ist meine zweite Berufung, so diesen Lapdance auf der Bühne. Und ich habe mich aber einfach so wohl gefühlt mit den Leuten, die vor Ort waren. Und so viele queere Menschen auf einmal in einem Raum, was das mit mir gemacht hat, die dann so auch diese queere Körperlichkeit gefeiert haben. Das habe ich vorher noch so gar nicht erlebt. Und dann habe ich erstmal gecheckt, was das auch heißen kann, Community, ne? Und klar, das Wort an sich Community wird auch mittlerweile schon inflationärer benutzt und es wird auch schon für Marketingstrategien benutzt oder Leute nutzen es mal ein bisschen leichter. Das finde ich aber auch nicht immer ganz so schlimm, weil ich schon auch das Gefühl habe, wir versuchen irgendwie nach außen zu kommunizieren, was für eine Art von Event wird es sein, ne? Und deswegen, wir sagen ja auch manchmal Smash-Shows sind für die Community, weil es schon nochmal anders ist, als wenn du zu einer Hetero-Show irgendwie gehst. Ich sag das jetzt ganz plump, ne? Nicht jede Show ist hetero. Es gibt auch Mainstream-Shows, die ganz divers besetzen und das ist auch wundervoll. Aber man hat schon nochmal mehr das Gefühl, da ist man irgendwo eine Community, weil wir für gewisse Werte stehen. Und deswegen, seit ich bei Magic Dyke war, habe ich dann auch danach meine Leute gefunden, weil ich wollte dann auch Lapdancen. Da habe ich einen Workshop gemacht bei denen. Meinte eine Person so, ey, lass doch mal selber eine Gruppe gründen. Das war vielleicht ich. Je nachdem, eine andere Person hat die Nummern eingesammelt. Ja, und so ist dann das Queer Lapdance Kollektiv entstanden, wo ich auch mit tanze. Und ja, jetzt habe ich einfach ganz viele Orte, vor allem in Köln, wo ich so, ich kenne die Leute einfach. Man weiß, in dieser Bar ist Queer Takeover einmal im Monat. In dieser Bar, die Bar ist generell queer. Da und da findet das Event statt. Man ist vernetzt in Telegram-Gruppen. Also so, ich bin da so nach und nach irgendwie reingekommen und auf einmal ist es wie so, man betritt so Narnia. Man geht so durch so einen Schrank. Also eigentlich andersrum, man geht ja out of the closet, aber so, ne, ihr wisst, man geht so irgendwie in den Closet rein, um out of the closet zu sein. Man landet in so einer ganz krassen Welt und ich frage mich so, hä? Es ist so ein bisschen, als ob man so eine Untergrundorganisation gefunden hat, ne? Irgendwie so vorher so gar keine Berührungspunkte damit hatte. Das finde ich total faszinierend, weil oft habe ich das Gefühl, es reicht auch nur eine Person, die dich irgendwie mit reinholt oder vielleicht ein Event. Und das war dieses Event für mich, was alles andere ins Rollen gebracht hat. Und das finde ich aber auch so cool, vielleicht auch nochmal an diesen Community-Gedanken anzuschließen. Community für mich ist auch eben kein Gatekeeping zu machen in dem Sinne, sondern diese Adressen zu teilen, irgendwie diese Gruppen zu teilen und Leute einzuladen. Und ja, auch ich bin dann mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich gebe der Community was zurück, indem ich zum Beispiel, ich mache ja einen kostenlosen Comedy-Fantasy-Podcast, Robin Phoenix, da gibt es 2 Staffeln mittlerweile von, wo ich so war, hey, wir brauchen irgendwie was für unsere Community, was nicht von J.K. Rowling ist, aber irgendwie trotzdem die Millennials abholt, die Bock auf Fantasy haben und alle Charaktere sind queer und das ist mega geil. Zumindest finde ich es irgendwie ganz funny. Und auf der anderen Seite jetzt mit Smash Comedy das Gelernte, wo ich zum Beispiel auf Bühnen unterstützt worden bin, wo mich da Leute supportet haben, das auch zurückgeben zu können. Kostenlose Workshops bieten wir öfter mal an für queere Personen, für Flinter-Personen. Und ja, das ist so, glaube ich, der Gedanke hinter Community.
Mhm.
Für mich.
Neo, was tust du gerne außer Lapdancen?
Ich spiele sehr gerne Gesellschaftsspiele. Momentan haben meine Beziehungsperson und ich eine Obsession mit Dorfromantik.
Okay.
Ja, das klingt so, als würde man hier in Augsburg was spielen wahrscheinlich, mit so Kühen und so. Aber es ist eigentlich so ein Aufbauspiel. So, ne? Das ist ein bisschen so das Gefühl, als ob man so tektonische Platten irgendwie hat und verschiebt. Aber ja, ich liebe Spiele. Ich bin auch sehr gerne mal kompetitiv. Und das kommt meistens in der Bubble nicht so gut an, weil alle dann immer so sagen, ja, nein, ich mag nicht, wie kompetitiv das ist. Und ich bin halt aber Skorpion, ne? Also ich bin wirklich, für mich hat Spiel halt auch noch eine Bedeutung. Also Spielen generell. Ich habe früher eine Schauspielausbildung gemacht und einfach ins Spiel zu gehen, auf der Bühne ins Spiel zu gehen, zu performen, das macht mir auch Spaß, in Rollen zu gehen, auch sei es dann halt eben den größtmöglichsten Wert irgendwo rauszuholen beim Zocken oder so. Ich spiele auch gerne Nintendo Switch, so wenn es mir nicht gut geht, hole ich die auch manchmal raus. Ich habe eine Playstation, also irgendwie das war auch schon immer sehr präsent, seit ich Kind war. Ich war schon immer sehr so auch technikaffin irgendwie, aber auch was, also was Spiel, was Zocken angeht, aber dann auch nachher am PC oder irgendwie so ein bisschen Nerd sein bin ich gerne. Ich bin so, bin sehr gerne in meinen Hyperfokus-Sachen, wie viele Comedians, das sage ich jetzt aber einfach nur schnell nebenbei, habe ich auch diagnostiziertes ADHS. Das hat dann auch so ein bisschen Klick gemacht bei mir, wo ich so, da lasse ich dann zu, wenn ich mal einen Hyperfokus habe, ne? Also wenn ich mich dann mal konzentrieren will auf Bambuszahnbürsten, die ich gerne im Internet verkaufen möchte und ich mache schon Business damit auf oder gestalte die, das macht mir einfach Spaß, ne? Also nicht, dass ich sowas umsetzen würde, sondern so Gedankenspiele, Hyperfokus nachzugehen und sonst, ja, ich mache super viel gerne irgendwie. Ich gehe auch gerne ins Gym momentan. Ich mache gerne generell irgendwie, ich bewege mich gerne. Ich habe früher Fußball gespielt, das würde ich gerne mal wieder machen. Ich kletter gerne. Ich rappe sehr gerne, so für mich. Ich schreibe gerne Texte und ich hätte einfach gerne mehr Zeit. 24 Stunden am Tag sind nicht genug, weil ich brauche sehr viele Pausen dazwischen. Und das heißt, ich mache auch sehr gerne Pause, ich liege sehr gerne rum und gucke vor allem sehr gerne Serien. Mhm. Also irgendwie so sehr viel, aber das meiste, was ich mache momentan, ist Gesellschaftsspiel, Serien gucken. Und irgendwie Comedy zu machen, ja.
Magst du kurz erklären, was Hyperfokus bedeutet?
Ah ja, Hyperfokus heißt, wenn ich Interesse an einem Thema habe, lässt mein Kopf das nicht so schnell los, sondern dann begebe ich mich wirklich in so einen Konzentrationsstatus von, ich recherchiere alles zu dem Thema, was geht. Und Hyperfokus kann unterschiedlich lange dauern, das kann ein paar Stunden sein, das kann über Tage gehen, das kann aber auch über Jahre gehen, sagt man so. Mittlerweile bin ich von meinen Hyperfokussen, wenn das das Plural davon ist, ich weiß es nicht, bin ich auch wieder schnell los, weil ich auch mittlerweile weiß, dass es irgendwie ein Ding von ADHS ist und manchmal tut es auch nicht gut. Deswegen manchmal sage ich, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil das kann auch schnell in so eine Shopping-Sache, kann das auch umschwenken. Also wenn ich sage, ich möchte den besten Rucksack haben, dann recherchiere ich so lange, bis ich alles dazu gefunden habe und habe am Ende aber so einen Rucksack, der so 500 Euro kostet. Und dann bin ich so, okay, das war jetzt wieder ein bisschen too much, ne? Und deswegen konnte ich auch bis jetzt kein Geld sparen im Leben, aber ich hoffe, das erklärt, was so ein Hyperfokus ist.
Voll gut. Findest du das schwer, das zu kontrollieren?
Ich glaube, bevor ich wusste, dass ich ADHS habe, war es viel schwieriger zu kontrollieren. Jetzt, wo ich es weiß, ist es viel einfacher, weil ich dann merke, was bei mir passiert. Also so, mir hilft es immer auch, sehr viel Verständnis über mich und mit mir zu haben. Also je mehr ich mich verstehe, umso empathischer kann ich irgendwie mit mir sein. Und genau, das hilft eigentlich ganz gut.
Ja. Neo, was und wer inspiriert dich?
Ja, mich inspirieren vor allem queere KünstlerInnen. Also wenn ich jetzt an das letzte Jahr denke, haben mich vor allem die Konzerte von Kay Tempest, Little Sims und Ebo berührt. Und sehr motiviert, also vor allem auch immer sehr viel Musikartists tatsächlich, weil Musik ja auch irgendwie so die purste Form von Kunst ist. Da kann man irgendwie nichts machen, die geht einfach so direkt ins Herz. Herz an Herz, hörst du mich? Blümchen und Domiziana auch ein tolles Lied zusammen gemacht. Ich mache gar keine Werbung für die, ich finde die einfach toll. Nee, das inspiriert mich und tatsächlich aber auch immer wieder die Menschen um mich herum. Also ich höre so viele Stories von Leuten, in welchen NGOs die teilweise sind, was die für Kollektivarbeit machen und wo ich mich dann immer so, ich bin so, oh mein Gott, ich könnte so viel mehr machen, aber dann muss ich auch mich immer wieder bremsen und sagen, ja, ich bin ja auch irgendwo schon Teil des Aktivismus, indem ich irgendwie einen Space eröffne, wo es auch mal lustig sein kann und was dann als Rückmeldung auch kommt, ist dann, dass Leute immer sehr positiv darauf reagieren und sagen, ey, dein Podcast hat mir in einer schwierigen Zeit total geholfen oder hey, das, was du auf der Bühne erzählst, das spüre ich nach, mit meiner Mutter habe ich ähnliche Sachen und so. Und da bin ich dann auch immer wieder inspiriert von. Also was heißt inspiriert oder das gibt mir irgendwie Energie, so weiterzumachen, weil Inspiration heißt für mich auch irgendwie immer wieder so Energie zu spüren und zu bekommen und irgendwie Lust zu haben, vor allem auch Lust. Also so, wenn ich sehe, dass jemand so auf der Bühne brennt, dann ist das für mich immer so voll faszinierend und ja, das hoffe ich irgendwie auch irgendwann mal so ein bisschen strahlen zu können.
Du machst Witze über Dinge, die für viele Menschen ziemlich verletzlich sind. Dating, Identität, Dysphorie oder Herzschmerz. Was passiert mit herausfordernden Erfahrungen, wenn sie den Weg auf die Bühne finden?
Es gibt so eine Regel in der Comedy und das sage ich bei Workshops auch immer wieder. Die Comedy-Bühne ist kein Ersatz für Therapie. Also man muss ein bisschen aufpassen, was man auf der Bühne erzählt, weil wenn es etwas ist, was mich noch total verletzt und mitnimmt und was ich noch nicht so für mich durchgearbeitet habe, dann wird das auf der Bühne höchstwahrscheinlich nicht funktionieren oder mich in irgendeiner Art und Weise fertig machen. Und das gebe ich auch immer gerne weiter, weil wir sagen ja auch, Tragödie plus Zeit gleich Comedy oder wie auch immer. Das ist so eine komische, altbackene Regel. Ich finde, es muss nicht immer eine Tragödie passieren, damit man lustige Sachen auf der Bühne erzählen kann. Also ich bin gar kein Fan von dem leidenden Künstler, aber Künstlerin. Aber hier geht es ja gerade eben um die herausfordernden Erfahrungen und deswegen will ich es da so ein bisschen klar machen, dass es halt Zeit braucht, auch um über gewisse Dinge zu reden. Und ich das auch schon mitunter gemerkt habe, gerade als ich angefangen habe mit Comedy. Manchmal möchte man dann ja schon über so krasse Themen sprechen und dann kriegt man es aber nicht richtig verpackt, weil die eigentlich noch zu nah dran sind. Und dann finde ich, wenn die auf der Bühne landen, manchmal ist es eine kathartische Erfahrung, also dass ich so denke, boah geil, irgendwie hilft mir das gerade total, das auf der Bühne zu erzählen. Auch weil es sich andere Leute damit connecten können oder man merkt, man ist nicht so ganz allein mit einer Erfahrung. Vor allem das, finde ich, ist immer sehr interessant bei Comedy. Manchmal denkt man sich so, boah, dieses Thema ist krass zu nischig und auf einmal sagt man das auf der Bühne oder macht halt ein Reel darüber und auf einmal sind es so 100.000 Leute, die das genauso checken und man ist so richtig überrascht und so, ah krass, man ist gar nicht allein damit. Das ist einmal die Erfahrung, dass es irgendwie was sehr Heilendes haben kann. Und auf der anderen Seite holt es einen manchmal doch wieder in den Moment zurück, was aber in einem eher sicheren Raum von diesem Spiel passiert. Also ich bin ja trotzdem auf der Bühne sozusagen am Performen und am Spielen und ich bin nicht komplett eine Privatperson. Das ist etwas, was Leute auch bei Comedy immer noch nicht so ganz checken, dass man nicht ganz privat ist auf der Bühne, weil natürlich es sehr persönlich ist, was man erzählt. Und ich glaube, dass das aber auch was sehr Wertvolles sein kann, in dem Moment sich verletzlich zeigen zu können. Und das dann irgendwie doch wieder, also irgendwie ist es sehr witzig, ist ein bisschen ähnlich wie beim Schauspiel, man holt es hoch, es ist verletzlich, man ist wieder im Moment und dann schließt man es aber auch wieder ab. Es hat schon so eine gewisse Dramaturgie dann auch. Also es ist dann wieder so ein bisschen auch, als hätte ich meine herausfordernden Erfahrungen vom Leben auch ein bisschen inszeniert. Und das ist auch irgendwie ein bisschen witzig an sich, also das wieder so zu erleben. Ja, beantwortet das die Frage?
Absolut. Ist die Bühne für dich ein sicherer Raum?
Ja, definitiv. Bühne ist auf jeden Fall ein sicherer Raum für mich. Ich fühle mich total wohl da drauf. ja, ich glaube, ich habe einfach genug Auftritte hinter mir, dass ich mich so wohl fühle, dass ich das Gefühl habe, es kann eigentlich gar nichts mehr passieren. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass niemand lacht. Ich hatte es zum Glück noch nie, dass irgendwas Queerfeindliches zum Beispiel mal reingerufen worden ist. Das Queerfeindlichste waren vielleicht mal Junggesellenabschiede, die zwischengequatscht haben oder halt nicht anwesend sind. Aber das, ja, das ist eher Feindlichkeit gegenüber der Kunst, die stattfindet auf der Bühne, anstatt gegenüber mich. Aber ich merke natürlich schon manchmal, dass die Reaktionen von den Menschen unterschiedlich ausfallen. Und da gibt es natürlich sehr viele Leute, die das auch gar nicht spannend finden und die das auch richtig scheiße finden, was ich erzähle auf der Bühne, die dann so gar keine Lust haben. Man merkt ihnen das auch direkt an. Und die versuche ich, wenn es mir gut geht und wenn ich gut drauf bin, versuche ich diese Leute extra anzugucken und mitzunehmen. Das ist so geil, weil das so unausweichlich ist, weil man denen einfach in die Augen schauen kann und davon erzählen kann, wie es ist, als queerer Mensch in dieser Gesellschaft zu leben. Und wenn die keinen Bock drauf haben, dann ist es so. Aber ich merke jedes Mal, dass das so viel macht mit den Leuten, weil die dann wirklich aufmerksam gucken und auf einmal fangen die doch an zuzuhören. Und auf einmal hat man denen doch irgendwie ein Lachen entzaubert. Das hatte ich schon mal in der Vorstellung, dass ich gemerkt habe, irgendwie, es gab so ein Pärchen, die haben ja manchmal auch eine eigene Dynamik untereinander. Und die sind dann, die checken dann immer so ab, lachst du nicht, ne? Und was passiert gerade so? Auch so ein bisschen, haben wir den gleichen Humor? Ja, okay, gut, alles gut, ne? Und dann, die Frau fand es irgendwie so, also würde ich sagen, die weiblich gelesene Person, die waren sehr heteronormativ, deswegen die Frau fand es so gar nicht lustig. Und der Mann saß da auch mehr so mit verschränkten Armen, aber der war jetzt noch gar nicht so, ja, irgendwie aggro oder so, ne? Und der hat dann immer so rübergeguckt, ja, und hat sich dann so angepasst, ne? Und hat den Mund auch dann so runtergezogen. Und dann habe ich aber den Mann angespielt eine längere Zeit und dann hat er irgendwann angefangen zu lachen, ne? Die Frau fand das gar nicht witzig. Die fand das gar nicht gut. Aber das fand ich halt so geil, irgendwie zu merken, dass das irgendwie oft auch etwas ist, wo sich Leute so von anderen dann so beeinflussen lassen, ne? Ich finde das auch sehr interessant, dann zu merken im Publikum, in was für einer Gruppenkonstellation ist man da und wann habe ich auch das Gefühl, lachen zu dürfen. aber das fand ich richtig nice irgendwie. Mhm. Aber es ist schon nicht einfach, glaube ich, als queere Person auf der Bühne zu stehen, weshalb es ja Smash Comedy zum Beispiel auch gibt, weil die Ausgangsfrage war ja auch, ob ich mich sicher auf der Bühne fühle. Vor allem fühle ich mich sicher auf der Bühne, wenn die gut vorbereitet worden ist. Man sagt ja so ein bisschen den Lachteppich vorbereiten für die Menschen. Und das kann man schon auf jeden Fall grundsätzlich auf die Stimmung beziehen, aber es kann man auch auf die Offenheit beziehen, wie das Publikum vorbereitet wird, zuzuhören. Ne? Also wenn ich da einen Moderator habe, der direkt irgendwie absolute krass Stereotypen bedient und da so das Publikum vorbereitet, dann weiß ich ganz genau, weiß nicht, ob mein Set so gut ankommen wird. Auch wenn dann natürlich noch die Leute vor mir auftreten, die auch nochmal die gleiche Heteronormativität, Systembestätigung machen etc. etc., das ist ja ganz oft, dann weiß ich nicht, fühle ich mich so geil damit aufzutreten und dann weiß ich aber auch meistens, woran es gelegen hat. So. Aber wenn jemand da ist und es ist eine ausgeglichene Moderation, das muss ja auch gar nicht so sein, dass Leute so krass positiv irgendwie drüber berichten müssen oder sagen müssen, hey, wir haben hier diverse Stimmen auf der Bühne, das ist eh voll weird, wenn man das macht. So. Aber halt einfach nett ist, irgendwie sympathisch ist und sagt, hey, wir werden hier heute alles hören, alle Perspektiven sind vertreten, ich freue mich auf den Abend, lasst euch drauf ein, so, dann ist es ein sehr gutes Zeichen und dann fühle ich mich immer sehr wohl.
Mhm. Ja. Und wenn die Menschen das gar nicht lustig finden, was du da machst, bring dir das aus dem Konzept?
Nee, gar nicht. Ich glaube früher schon mehr, weil das ist so in der Anfangsphase gerade, muss man das natürlich viel lernen oder musste ich das viel lernen. Immer wenn ich Mann oder sowas sage, ich will es nicht verallgemeinern, ich meine das immer oft bezogen auf mich. Ich muss das lernen, weil das ist so ein Ding bei Comedy, wenn man sich die Unsicherheit anmerken lässt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder die nicht lachen, dann wird es oft noch schlimmer. Weil dann ist das Publikum so, ah, ich habe meine Beute gefunden und die greifen zu und dann sind die so, haha. Und nee, einfach weitermachen, sich das nicht anmerken lassen und dann aber auch versuchen, nicht aus dem eigenen Tempo zu kommen. weil ganz oft was passiert ist, dass dann Leute anfangen, schneller zu spielen oder auch komplett zuzumachen und sich zu distanzieren. Ich versuche dann meistens noch irgendwie so zu kämpfen und versuche wirklich irgendwie noch die Leute mitzureißen, mitzunehmen. Wenn ich wirklich einen schlechten Tag habe, und die hat man in der Comedy-Szene auch oft genug, ich habe bestimmt immer so 2 Wochen, wo es mir gut geht, 2 Wochen, wo es mir schlecht geht, dann bin ich auch manchmal so, okay, dann spiele ich jetzt mein Programm. Wenn ihr keinen Bock habt, dann ist das halt so. Dann ist das nicht meine Sache, sondern ist halt auch eure Entscheidung. Manchmal ist es halt auch einfach Publikum. So, und ich hatte aber zum Glück schon länger irgendwie kein Publikum, was so richtig still war.
Passt zu der Ausnahme.
Ja, voll.
Du beschreibst manchmal diese Lebensphase wie eine zweite Pubertät. Was kann diese zweite Pubertät, was die erste nicht konnte?
Ich denke jetzt an sehr viele anrüchige Dinge in der zweiten Pubertät, die ich in der ersten nicht konnte. Meine erste Pubertät, finde ich, war mit sehr viel Schmerzen auch verbunden. Das ist schon immer ganz doll meine Periode und solche Sachen. Und da kam, würde ich glaube ich sagen, viel Mobbing-Erfahrung durch eben Haarwuchs etc. Und was die zweite Pubertät dann eher kann, ist diesen Haarwuchs zu nehmen als etwas sehr Positives. Und ja, die erste Pubertät irgendwie auch so ein bisschen dadurch in einem anderen Licht zu sehen auch, weil die irgendwie schon dazu geführt hat, dass ich die zweite haben werde und mich viel wohler in mir fühlen zu lassen. Die zweite Pubertät kann, dass meine Stimme tiefer wird und ja, ich glaube, Ruhe in mir zu finden. Und genau, das steht ja auch im Programm von meinem Solo, wo ich jetzt dran arbeite. Es ist chaotisch, es ist horny und es ist befreiend zugleich. Das merke ich dann natürlich in ganz vielen Aspekten. Also ich lebe jetzt viel mehr meine maskulinere Seite aus. Ich stehe zu meinem Bart, der auch schon immer da war. Das heißt eben dieses befreiende Gefühl zu haben von, das ist Teil von mir und das war immer schon Teil von mir, aber jetzt verstehe ich erstmal, was es heißt, den so nach außen tragen zu können und mich auch als Transmann auch zu sehen. Ne? Ich sage immer gern so nicht-binär Transmann. Das ist für mich irgendwie schon auch sehr fluid irgendwie. Chaotisch in dem Sinne, dass ich natürlich auch selber noch dabei bin, herauszufinden, was tut mir gut, in welchen Klamotten fühle ich mich wohl. Was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, ist, jetzt mag ich natürlich meinen maskulineren Style gerade eher. Ich mag halt irgendwie Baggy-Shorts anzuziehen etc. und gerade so gedecktere Farben zu tragen. Und ich glaube aber, nachdem ich meine Mastektomie habe, werde ich auch wieder ein bisschen mehr Femme-Klamotten tragen können. Einfach weil ich mich dann wohler fühlen werde. Und gleichzeitig aber auch, das steckt auch noch mit in diesem Chaotischen drin, so ein bisschen zu versuchen, Maskulinität nicht nur als negative Sachen, also negative Eigenschaft zu sehen, weil das wird, glaube ich, auch viel gerade in der Bubble gemacht mit, ja, Mackertum, Baba etc. Alles, was maskulin ist, wird so negativ abgewertet oder konnotiert und ich bin da so, it's also fine. Also es ist auch voll in Ordnung, die maskulinere oder mal die Macker-Seite raushängen zu lassen. Solange man natürlich nicht dieses Toxische sowieso übernimmt, das ist ja gar nicht das Ding. Aber ich habe das Gefühl, da muss ich auch wieder umlernen, weil ich da auch von vielen um mich herum irgendwie so am Lernen bin, okay, es ist geil irgendwie als Transman auch wieder in Femme zu kommen, aber es ist auch voll in Ordnung, sich einfach in maskulinen Sachen wohlzufühlen. Ich glaube, da das ist so ein bisschen dieses Chaotische, was mit der zweiten Pubertät einhergeht, irgendwie da auch sich wieder zu finden, ne? Also so sich selbst zu finden. Ja, und horny ist ja selbsterklärend, ne? Das ist ja einfach Testo. Also ich bin eh schon, glaube ich, eine horny Person, aber mit Testosteron, das ist hui, hui, hui. Ich bin einfach gerade froh, eine Beziehungsperson zu haben.
Und du bist auch poly.
Ich bin auch poly, ja. Ich date auch noch andere Menschen, ja. Aber auch gerade nicht so viel Zeit wegen Comedy. Das ist einfach, wenn man poly ist, hat man ja natürlich einen Zeitplan. Muss man das alles ganz genau timen. Aha. Ja, aber es funktioniert sehr gut. Mit meiner zweiten Pubertät, würde ich sagen.
Voll gut. In deinem Non-Binary Coming-Out-Post erzählst du, dass die binäre Gesellschaft oft nicht so recht weiß, was sie mit dir anfangen soll. Nervt dich das manchmal oder steckt genau darin auch eine kreative Freiheit?
Du hast ja richtig krass recherchiert und bist zurückgegangen in den Posts.
Klar.
Hut ab, Hubert ab auf jeden Fall. Nee, finde ich eigentlich süß, wie du das formuliert hast mit der kreativen Freiheit, weil das ist ja halt das Geile irgendwie, dass Gender so ein krasses Konstrukt ist. Gibt auch eine Nummer, wo ich drüber erzähle, dass ich mich letztens tatsächlich mit einem Nazi unterhalten habe, was ich erstmal nicht wusste. Aber es gibt dann so einen Moment, und das wirst du nachher auch sehen, weil ich ja heute hier noch in Augsburg auftrete. Du bist dabei, ne?
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Da erzähle ich nämlich, da kann ich euch jetzt auch hier im Podcast erzählen, dass der mir gesagt hat, dieser Nazi, pass mal auf, Bruder, was ist das da für ein Mensch, ne? Und ich war mit so einer Person unterwegs, die konnte man geschlechtlich nicht einordnen. Und er so, was hat dieser Mensch zwischen den Beinen? Ich so, keine Ahnung, das kommt mir auf den Charakter an. Und er so, ja, pass mal auf, Bruder, ich hab Schwanz, du hast Schwanz. Und ich so, ich könnte das gar nicht schreiben, so was mir passiert manchmal. Ich muss einfach nur darüber erzählen. Und da, das ist diese kreative Freiheit, dieses kreative Spiel damit, mit dem, was mir passiert. Klar, ich hebe manches auf eine andere Ebene, ne? Also andere Nummern sind jetzt nicht so wie die, wo ich einfach nur eigentlich erzählen muss, was passiert ist in einem gewissen Rahmen. Aber ja, es steckt immer Wahrheit drin in dem, was ich auf der Bühne erzähle. Und ja, die Gesellschaft bietet genug Inspiration. Sagen wir mal so.
Schön ausgedrückt. Deine schlesischen Tanten und deine Mutter tauchen immer wieder in deine Comedy auf. Was hast du aus deiner Familie mitgenommen, das heute noch in deine Kunst steckt?
Ganz viel Widerstand. Ganz viel Durchhaltevermögen. Ich bin wirklich krass aufgewachsen in einem heteronormativen katholischen Umfeld, geprägt von sehr konservativen Werten, und ich glaube, ich bin sehr resistent geworden in dem, wie ich aufgewachsen bin, weil ich immer alles anders machen wollte. Ich habe immer sehr viel provoziert, also meine Eltern hatten es auch echt nicht leicht, mit mir muss man sagen, ich war auch ein anstrengendes Kind, aber auch sehr lieb immer und mit einem guten Herzen, würde ich sagen. Genau, aber ich bin sehr resistent geworden durch meine Erfahrung mit Familie. Und da aber, was ich auch mitgenommen habe in den letzten Jahren vor allem, ist, ich habe eine sehr gute Verbindung zu meiner Mutter. Und ich rede auch auf der Bühne darüber, dass es kompliziert war. Sie ist aber auch mittlerweile viel weiter oder viel akzeptierender und sieht dann auch alles so ein, wie es läuft, und unterstützt mich auch. Und das ist schön, irgendwie da mitzunehmen, dass Menschen sich dahingehend verändern können, von einem Schockmoment bis zu, ich liebe dich, mein Kind, ich würde alles für dich tun, ich supporte dich. Das hat zwar nur 13 Jahre gedauert, aber, oder 15 jetzt mittlerweile. Aber ja, ich glaube, das hat sich gelohnt, diese Reise zu machen. Vor allem für meine Schwester hat es sich gelohnt, weil die war letztens so, Mami, ich würde jetzt Frauen daten. Und meine Mutter war so,
I don't
okay,
care.
Ja, genau, mach doch, mach doch. Und ich so, oh mein Gott, what the fuck, what the fuck? Ich habe so viel an Schmerz und Leid und fucking Ablehnung durchmachen müssen. Und so viel Streiterei und so viel, so man traut sich nicht irgendwas zu sagen, bababa. Und die waren ja schockiert bei mir und mussten Zeit haben und dies und das. Ja, 10 Jahre Unterschied, ne, zwischen uns. Und ja, ich sag's, wie es ist, das ältere Geschwisterkind macht einfach immer die Arbeit. Es ist einfach, wie es ist. Ja, nee, aber freut mich für sie auf jeden Fall und das finde ich auch ein bisschen funny, ne? Also, das ist dass da so eine Veränderung gab von, ja, jetzt ist es einfach gar kein Thema mehr. Mach, was du willst. Mhm. Wir haben eh schon aufgegeben. Ein bisschen auch so aufgegeben, aber ja.
Ja, vielleicht ist sie auch einfach weitergekommen.
Oder weitergekommen, ja. Das glaube ich auch.
Du hast mit deinem Podcast Robin Phoenix eine queere Fantasy-Welt erschaffen. Was kannst du dort erzählen, was in unserer Realität keinen Platz bekommt?
Vor allem ganz viele queere Personen auftauchen zu lassen und in einen Kontext zu setzen, wo es nicht nur darum geht, dass sie queer sind, sondern dass es eine sehr Selbstverständlichkeit ist. Also es ist schon auch so ein bisschen wahrscheinlich eine Utopie. Und was ich da erzählen kann, ist wahrscheinlich auch eine Art von meiner Utopie und von meinen Werten, die ich da irgendwie durchscheinen lasse, weil da sind ja auch keine TERFs erlaubt und sowas. Und das wird alles verarbeitet in einer anderen Art und Ebene. Die Insel der Sirenen, da geht es ja darum, dass TERFs dann die Insel angreifen der Sirenen und die wahren queeren Menschen verteidigen sie sozusagen. Ja, es ist auch eine andere Form von Storytelling. Also ich kann viel tiefer gehen mit den Charakteren, als ich das jetzt auf der Bühne mache, mit One-Linern oder Jokes zu schreiben. Deswegen merke ich da schon, es ist schön, irgendwie so eine kontinuierliche Arbeit zu haben, wo ich so bin, ah, dieser Charakter wächst irgendwie weiter, das und das steckt von mir da drin, aber das und das sind auch Sachen von anderen Personen oder auch einfach so inspirationsmäßig dazugekommen. Und für mich, das ist interessant, weil die Frage auch interessant ist, weil es mich so daran erinnert, wie Robin Phoenix eigentlich entstanden ist. Es ist eigentlich entstanden, dass ich das für mich geschrieben habe, weil es irgendwie so eine Welt noch nicht gab, so richtig für mich. Oder ich mich da auch erstmal so ein bisschen eskapismusmäßig reinflüchten konnte in diese heile Fantasy-Welt. Was für mich aber nicht immer Fantasy ist. Also Fantasy ist auch nicht, sollte nicht immer Eskapismus sein, sondern sollte eben auch Missstände haben dürfen und aufzählen dürfen. Und dann habe ich das Leuten vorgelesen und dann wollten die wissen, wie es weitergeht. Und dann war ich so, vielleicht ist das eigentlich etwas, was auch noch andere hören wollten. Das heißt, ich kann darin etwas erzählen, was mir gut tut. Mhm. Ja. Das ist auch ein bisschen egoistisches Ding, aber ich merke, es tut ja anderen Menschen auch gut. Nein, das ist ja super. Haben wir einen Deal geschlossen. Und ist ja auch kostenlos verfügbar. Also ich glaube, das war mir auch wichtig, dass es etwas ist, was sehr zugänglich ist für Menschen.
Mhm. Neo, wie ist es für dich, als transmaskuline, nicht-binäre Person in Köln zu leben?
Schön. Erstmal, weil ich bin ja auch eine weiße Person. Das heißt, ich werde da gerade als weiß, männlich, cis gelesen. Das heißt, ich habe es natürlich auch viel einfacher als andere Menschen. Das sollte vielleicht schon auch eingeordnet werden. Und ich persönlich habe noch keine Gewalterfahrung erlebt in Köln. Und es gibt ab und an mal blöde Sprüche, klar. Aber wenig, sehr wenig, also mir gegenüber sehr wenig. Es gibt aber, das hatte ich letztens aufgezählt, ich kenne persönlich halt allein 6 Personen, die im letzten Jahr Gewalt erfahren haben in Köln. Und das ist eine traurige Realität, mit der ich mich aber auch auseinandersetzen muss. So. Und sonst ist Köln, finde ich, schon ein Platz, wo es echt sehr viele Kollektive gibt, so sehr viele queere Events stattfinden und wo ich merke, sind sehr viele solidarische Menschen unterwegs, es wird aufeinander geachtet, es gibt viel Awareness. Klar, es gibt auch natürlich viele Events oder auch noch viele Baustellen, wo wir sagen, ja, das könnte besser sein, ne? Aber für mich ist es auf jeden Fall schon eine sehr schöne Stadt, um dort zu leben. Ich werde auch nicht aus Köln wegziehen. Ich werde auch die nächsten Jahre da bleiben. Ich werde wahrscheinlich die nächsten 20, 30 Jahre da leben. Also, ja.
Gibt es etwas in Deutschland, das du dir für queere Menschen wünschen würdest?
Ich würde mir wünschen für queere Menschen in Deutschland, dass die sich noch wohler fühlen, auf Bühnen zu performen. Denn ich habe jetzt schon so viele Menschen mitbekommen, die aufgehört haben mit Comedy, weil sie sich einfach nicht wohlfühlen bei gewissen Bühnen. Und ich würde mir wünschen, dass mitunter auch Smash-Comedy da irgendwie eine Wirkung hat, dass es einfach mehr Raum dafür da ist. Und ja, supportet your local Queers sowieso als Artists in jedwegiger Form, aber auch wir brauchen mehr Comedy. Wir brauchen mehr Comedy für Queers, weil ich glaube, gerade auch unsere Bubble, so die sehr krass manchmal radikal denkt und feministisch und links auch oft drauf ist, und wir sind manchmal ein bisschen verhärtet auch. Und da brauchen wir, dass wir das wieder auch aufbrechen und irgendwie gemeinsam auch einen Ort finden, wo wir lachen können und irgendwie uns auch mal nicht so zu ernst nehmen. Weil sonst werden wir genauso wie die andere Seite, die auf einmal Sachen verbietet, wo wir Cancel Culture anfangen, wo wir uns voneinander distanzieren. Und ich glaube, gerade Humor ist eine Sache, die Menschen verbinden kann.
Gibt es etwas anderes, das du gerne in diesem Podcast teilen möchtest?
Yes, und zwar bin ich ganz aufgeregt, denn ich habe nächstes Jahr meine allererste Comedy-Solo-Tour, die ich mache.
Uhu.
Yes, vielen Dank, darauf habe ich gewartet. und zwar ist der Titel Mannsvibe, aber Vibe wie Weiben geschrieben, also V-I-B-E. Und ich arbeite gerade dran, dass es ein voller Abend wird mit Überraschungsnummern, mit auf jeden Fall natürlich irgendwo auch queeren Klischees, die aber auch aufgebrochen werden, Stereotypen werden aufgebrochen. Es geht um Beziehung, Herzschmerz, Trennung, sich finden, Wiedergeburt, horny sein, alles Mögliche ist drin und ich habe mega Bock. Die ersten Termine stehen auf jeden Fall schon fest, aber ich sag mal grob nächstes Jahr März 2027. Und alle Termine und Infos findet man auf meiner Website neocomedy.de. Ganz easy. Das würde ich auf jeden Fall gerne mitgeben, weil ich möchte so viele von euch auf jeden Fall treffen, sehen. Und denn ja, es ist auch, wie ich vorhin meinte, support your local queer artists. Es gibt mittlerweile sehr viel kostenlosen Online-Content, auch von mir, auch von anderen Personen. Aber damit wir das wirklich weitermachen können, ist es umso wichtiger, dass Menschen die Live-Shows besuchen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Und auch wenn du kommst, wenn du Lust hast.
Ich habe voll Bock und ich bin sehr gespannt.
Nice.
Mhm. Zum Schluss hast du vielleicht Lust auf einen Quickie mit mir. Es geht nicht um Sex, sondern um eine Fragenreihe, die du kurz und knackig beantworten darfst.
Ja, ich liebe sowas. Das finde ich ganz toll. Das mache ich auch immer so mit Leuten. Kennst du das, wenn man so anfängt zu daten und dann macht man immer so diese Fragen, dass man so einfach so ganz schnell hintereinander?
Ich habe es noch nie im Daten-Kontext gemacht.
Okay. Aber auch so mit Freunden oder so. Also es ist einfach, das ist wieder dieses Spiel.
Ja.
Das finde ich immer ganz hervorragend.
Ja, ich liebe es auch. Und ich freue mich, dass du das magst, weil manchmal macht es auch
Tila
Leute.
Tequila oder Flavor Flav? Tila Tequila. Entschuldigung, was macht das manchmal? Ich wollte dich überhaupt nicht unterbrechen.
Ist okay. Manchmal macht es einfach Leute voll nervös. Und wenn eine Person sich freut, ist es cool.
Ja, nee, ich mag das.
Ready?
Yes.
Let's go. Die Qualität, die du bei einer Person am meisten schätzt.
Empathie.
Deine größte Qualität.
Lustig sein.
Was macht dich glücklich?
Mein Satisfier.
Was hat dich letztens stolz gemacht?
Ich war gestern auf einem Open-Mic-Auftritt und es gab viel mehr Zwischenapplaus als bei den heteronormativen Acts vor mir.
Ein Lied, das du gerade gerne hörst.
Ride von Jessica Ware heißt die, glaube ich.
Eine Person, die du attraktiv findest.
Domitiana.
Dein Kultur- oder Medientipp?
Kultur- oder Medientipp? Das hört sich so nach Arte an irgendwie.
Pass
Was
auf,
meinst du damit?
Ich habe immer gesagt, einen Content, den du empfehlen würdest. Und jetzt teste ich diesen Form mit dir, weil ich dachte, ich will die Menschen nicht mehr verwirren. Und jetzt verwirre ich noch weiter.
Kultur oder Medientipp, das ist so geil. Das letzte Album von Kay Tempest.
Dein Lieblingsgericht?
Klöße mit, also eigentlich ist aus der polnischen Familie natürlich mit Gans, aber ich meine einfach diese Klöße mit dieser Bratensoße, weil ich esse mittlerweile überwiegend 90% vegan, deswegen, ja, irgendwie sowas.
Ein großer Wunsch von dir?
Ein Pudel. Ich möchte gerne einen Pudel haben. Nächstes Jahr.
Deine Stimmung jetzt gerade?
Hungrig, aber sehr gut. Ich habe gerade ein bisschen gesnackt.
Neo, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und danke dazu dir beiträgst, die Stimme queerer Menschen lauter zu machen.
Danke dir, es war richtig schön. Du hast richtig tolle Fragen gestellt und so viel zugehört. Ich durfte so viel sagen. Also das passt sehr gut zu dem Podcast Queer Voices. Möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen?
Ich möchte mich für dein Dasein bedanken. Ich hätte voll die schöne Zeit.
Zu selbstlos. Na gut. Darf ich dir trotzdem noch eine Frage stellen?
Absolut.
Darf ich dir eine Quickie-Frage stellen?
Absolut.
Oder vielleicht zwei, drei.
Okay,
so
let's
ganz
go.
Ganz schnell hintereinander.
Okay, let's go.
Okay, was ist deine Lieblingsfarbe?
Ich habe keine Lieblingsfarben.
Wow, okay, krass.
Also Lieblingssachen mag ich nicht. Dein Lieblingslied, dein Lieblingsfilm mag ich nicht. Ich habe keinen Lieblingswahn.
Aber da gibt es einige Leute, die das, zum Beispiel bei einer Beziehungsperson ist genauso, die kann das nicht.
Ja,
gut, dann mache ich was anderes.
Kein Lieblings, bitte.
Ja, in einem anderen Universum, was für einen Beruf würdest du ausüben?
Ich würde gar nicht arbeiten.
Ja, finde ich auch super. Ja, okay. Das Lied, was du immer beim Karaoke wählst.
Boah, ich mache wirklich nie Karaoke. Ja, sorry.
Man sieht, ich habe die richtigen Fragen gestellt, direkt auf Anhieb. Dann ein Lied, was du dir von anderen wünschen würdest bei Karaoke zum Hören.
Also ich habe mit meiner Cousine so ein, wir schicken uns Lieder und da sind so immer entweder Guilty oder Dirty Pleasures. Und Guilty, das sind Lieder, wir schämen uns. Ja,
ja,
wir schämen uns, dass wir sie hören, aber wir hören sie. Und Prada gehört zu meinen Guilty Pleasures seit Jahren.
Ist das dieses TikTok-Prada-Lied?
Ich weiß gar
Prada
nicht.
Prada. Es ist so, also ein sehr schnelles.
Es gibt zwei Versionen, die ich kenne. Ich weiß nicht, ich bin nicht so mega viel auf TikTok unterwegs, aber es kann sein.
Okay, okay. Eine letzte Frage habe ich noch.
Ja.
Ich sehe, du hast auch Tattoos.
Nicht viele, aber ja.
Nicht viele. Aber du würdest jetzt ein Tattoo geschenkt bekommen. Was für ein Motiv wäre es?
Das wäre was super Minimalistisches. Vielleicht einfach etwas Feinleiniges. So eine richtig lange Linie, die irgendwie von meinem Nacken bis zu meinem Finger geht. Oder vielleicht im Rücken.
Ja, ganz klein vom Nacken bis zu den Finger.
Ich habe nicht
aber
klein
ja,
gesagt,
nee, minimalistisch,
ich hab fein.
Minimalistisch, fein, ja, ja, das ist richtig, stimmt. Fein reimt sich auf klein, keine Ahnung, ist so weit aneinander. Gut, vielen Dank, Eli. Wir müssen jetzt auch, glaube ich, weitermachen, weil hier beginnt gleich eine Show und die wollen Soundcheck machen.
Danke
vielen Dank
für die
dir.
Quickies. Ciao.
Gerne, ciao.